Der Tag in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Sabine Dahl. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem ausreisepflichtige Ausländer leichter abgeschoben werden sollen. Unter anderem sollen Abschiebungen nicht mehr angekündigt, der Gewahrsam ausgeweitet und Polizisten sollen mehr Durchsuchungsbefugnisse bekommen. In Brandenburg löst das Vorhaben einiges an Kritik aus, berichtet unser landespolitischer Reporter Nico Hecht.
Verbesserungen für die einzelne Abschiebepraxis, ja, meint Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, CDU. Aber wirklich Tempo bei den Abschiebungen insgesamt eher nicht.
Den Eindruck, den der Kanzler und die Innenministerin verbreitet, damit würden jetzt die Rückführungen sich verzehnfachen und mehr, der wird nicht eintreffen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, will zum Beispiel, dass eine Abschiebung nicht mehr vorher angekündigt wird und dass ein Gewahrsam dafür von bisher maximal 10 Tage auf 28 ausgeweitet werden kann. So sollen sich die Betroffenen nicht mehr so einfach der Abschiebung entziehen können. Das wird auch helfen, sagt Stübgen. Aber dass insgesamt nicht mehr Abschiebungen gelinge, liege an anderen Gründen, dass Geflüchtete etwa ihre Identität verschleiern.
Dass Passersatzpapiere nicht vorhanden sind und nicht von den Botschaften geliefert werden, dass die Herkunftsländer unkooperativ sind. Und oft genug haben wir kurzfristigste Verwaltungsgerichtsentscheidungen schon am Abschiebeflughafen, die Abschiebung aussetzen. Und damit ist das wieder für Monate erledigt.
Auch beim Koalitionspartner in Brandenburg, Bündnis 90, die Grünen, ist man nicht wirklich begeistert. Die Parteilandesvorsitzende Alexandra Pichel sagt, die großen Herausforderungen der Migration werde man nicht mit dem Versuch lösen, mehr Abschiebungen auf den Weg zu bringen.
Zumal die Mehrheit der Menschen, die zu uns flüchten, aus Kriegsgebieten kommen und ein Recht auf Schutz hat.
Gut an der Gesetzesvorlage sei, dass Geflüchtete schneller in Arbeit gebracht werden könnten, so Pichel. Das beschleunige die Integration. Das würde auch Songkeng Tegufo vom Flüchtlingsrat begrüßen. Aber die Diskussion um mehr Befugnisse für Polizisten nennt er Stimmungsmache.
Was durch die ganzen Gesetze passiert, ist eher eine Abschottungspolitik, die wir beobachten.
Die Politik, so Tegufo, sagt Wohnraum- und Schulplatzmangel und zeige auf die Schwächsten im Moment. Aber so zu tun, als seien die Geflüchteten daran schuld, werde die Probleme nicht lösen.
Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion Brandenburg. Eine Route finden, einen Handwerker, ein Hotel für den Urlaub. Suchmaschinen auf dem Handy sind ständig im Einsatz. Sie arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Was viele gar nicht wissen, das ist ein Stromfresser. Wie kann man KI besser einsetzen und Energie sparen? Darum geht es auf einem mehrtägigen Seminar im Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Unsere Reporterin Lisa Steger war dort.
Wofür der Mensch Stunden oder Tage braucht, das schafft die Suchmaschine in Sekunden, sagt HPI-Professor Ralf Herbrich. Nötig sind dafür Rechenzentren. Die laufen heiß und müssen gekühlt werden. Beides zusammen führt dazu, dass Rechenmaschinen derzeit 4-5% der verfügbaren Energie verbrauchen.
Wenn wir heute die Forschung anhalten und dieselben Technologien benutzen, dann würde sich die Menge an Energie ständig vergrößern, verdoppeln. Das kann bis zu 30% der weltweiten Energie einnehmen. Allerdings forschen wir schon seit Jahren, auch hier am HPI, an Methoden, energieeffizienter dieselbe Genauigkeit in KI-Systemen in der Vorhersage zu bekommen.
Auf der Tagung geht es aber auch um KI-Anwendungen, die die Umwelt schützen können.
Beispielsweise kann man deutlich genauer und energieeffizienter Routen planen bei dem Transportwesen. Man kann die Gebäudesteuerung viel mehr automatisieren und personalisieren.
Zum Beispiel, indem die künstliche Intelligenz vorhersagt, wann in einem Hochhaus die Menschen voraussichtlich aus dem Haus gehen und wann sie zurückkommen. Die Beleuchtung kann dann so programmiert werden, dass es nicht taghell ist, wenn das Haus sowieso leer steht. Aber auch die Energiewende soll mit KI besser klappen, so Herbrich. Nicht immer scheint die Sonne, nicht immer weht der Wind. KI soll das Stromnetz stabil halten.
Das muss man vorhersagen, um es abzupuffern, wie eine Lieferkette. Wie in anderen Lieferketten sind auch hier Methoden der KI essentiell, um diese Lieferketten perfekt auszubalancieren.
Das alles wird Geld kosten. Und Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung glaubt, dass nicht alle Firmen freiwillig mitmachen.
I think in many cases it is really about.
In vielen Fällen werden neue Regulierungen nötig sein, sowie die CO2-Abgabe und Ziele für die Dekarbonisierung bei der Energiewende. Dieselbe Art der Regulierung muss es auch für die künstliche Intelligenz geben.
For other sectors.
Der Protest aus der Wirtschaft ist absehbar. Fazit: Auch die KI birgt gesellschaftliches Konfliktpotenzial.
Das ist der Bericht von Lisa Steger. Es klingt etwas sperrig. Machbarkeitsstudie zur Stützung des oberirdischen und unterirdischen Wasserdargebotes im Einzugsgebiet des Straußsees. Einfach ausgedrückt, wie lässt sich verhindern, dass dem Straußsee in Märkisch-Oderland das Wasser ausgeht? Jetzt werden die Ergebnisse der ersten Studienphase präsentiert. Und bei der Präsentation hat RBB-Reporter Philipp Gerstner optimistische Anwohner getroffen.
Heute ist mir das Herz sehr warm geworden. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so eine Präsentation uns anschauen können, wo wir tatsächlich die Hoffnung haben, dass praktisch etwas passieren kann.
Sagt Frank Weber. Seit 2019 kämpft er mit einer Bürgerinitiative für den Erhalt des Straußsees. Damit der nicht weiter austrocknet, könnte jetzt Wasser aus dem Rüdersdorfer Kriensee helfen. Technisch wäre das zumindest möglich, bestätigt jetzt eine Machbarkeitsstudie. Die Idee? In den Wintermonaten sollen Pumpen Wasser aus dem Rüdersdorfer See über eine 17 Kilometer lange Rohrleitung in den Straußsee befördern. 100 Liter pro Sekunde sollen fließen. Und die sind dringend nötig, berichtet Elke Stadeler, die Bürgermeisterin von Strausberg.
Sie haben es gehört aus der Diskussion. Die Bürgerin sagte, Mensch, unsere Grundstücke sacken ab. Wir haben ein Problem, der See hält nicht mehr gegen. Und was passiert jetzt mit unseren Häusern, was passiert mit unserem Grundstück? Eine große Aufgabe, die wir haben. Nicht nur das Thema, dass wir schön schwimmen gehen können und dass wir unser Freibad wieder in Betrieb nehmen wollen, aber auch das.
Sichtlich erfreut war die Bürgermeisterin darüber, dass das Landesumweltamt nun auch grünes Licht für die zweite Phase der Studie gegeben hat. In der soll der Plan auf seine ökologische und chemische Machbarkeit untersucht werden. Allerdings würden die Pumpen erst in rund 10 Jahren ihren Betrieb aufnehmen. 10 Millionen Euro kostet der Bau der Rohrleitungen. Dazu kommen jährliche Betriebskosten im sechsstelligen Bereich. Allein kann Strausberg die Kosten nicht stemmen. Und auch das Land Brandenburg wird nur einen Anteil übernehmen, sagt John Henker vom Umweltministerium. Außerdem müsse vor der Umsetzung dringend die Trägerschaft geklärt werden.
Wer wird nachher derjenige, der dann sagt, das ist meine Leitung, dafür frage ich die Verantwortung, dafür bezahle ich auch dann jährlich die Betriebskosten. Und macht das die Stadt, macht das ein Verband, macht das ein Verein? Das ist eine ganz wichtige offene Frage.
Sagt ein Mitarbeiter des brandenburgischen Umweltministeriums im Beitrag von Philipp Gerstner. Es ist Herbst in Berlin und Brandenburg, nur Linden, Ahorn, Eichen sind eigentlich noch ziemlich grün. Obwohl wir schon Ende Oktober haben, fängt das Laub der Bäume erst jetzt an, gelb und rot und braun zu werden und es fällt auch nur sehr zögerlich ab. Inforadio-Reporter Markus Latton hat sich in Berlin-Schöneberg von einem Experten erklären lassen, warum die Bäume noch so viel Laub tragen.
Die Krellestraße in Schöneberg bietet derzeit einen malerischen Blick. Ein buntes Schauspiel in den Baumkronen, das zum Anhalten und Staunen beiträgt. In diesem Kiez arbeitet Christian Hönig, Baumreferent beim Naturschutzverband BUND Berlin. Einen Herbst wie diesen habe er noch nie erlebt. Und gleichzeitig eine Erklärung.
Wenn ich es dem kleinen Kind erklären müsste, dann würde ich sagen, weil es noch so warm ist, wissen die Bäume noch nicht, dass schon Herbst ist. Wenn ich es ein bisschen ausführlicher erklären würde, ist, Bäume haben keinen Kalender, aber sie haben Hormonsysteme, mit denen sie das Tageslicht, also wie lange ist es hell, messen. Und auf der anderen Seite, wie warm ist es. Und darüber können sich Bäume orientieren.
Längere Tage, mehr Licht und die Bäume bekommen das Signal des nahenden Frühlings. Bei kürzeren Tagen und weniger Licht stellen sich die Pflanzen auf den Herbst ein. Klar ist, das Klima wandelt sich. Linden, Eichen oder Götterbäumen, die dieses Jahr länger als gewöhnlich Blätter tragen, droht deswegen allerdings nicht der Tod, so Baumschützer Christian Hönig. Gefährlich könnte es hingegen für Menschen werden.
Je mehr Laub in den Bäumen drin hängt, desto stärker ist das Windsegel, wie wir es nennen. Das heißt, ein Baum bietet einfach mehr Angriffsfläche dann halt für einen starken Sturm. Das kann natürlich auch die Windwurfgefahr erhöhen.
Wenn das Wetter in den nächsten Tagen so bleibt wie jetzt, könnte Berlin noch ein farbenfroher November in den Alleen und Parks bevorstehen. Umgekehrt gilt allerdings auch, bei einem plötzlichen Temperatursturz können die Bäume innerhalb weniger Tage komplett kahl werden.
Bei Lachsen denken viele an glasklare Fjorde in Norwegen oder auch Flüsse in den schottischen Highlands. Aber auch in der Prignitz in Brandenburg soll der Lachs wieder heimisch werden. Bei Groß Pankow wurden tausende Junglachse ausgesetzt.
Mit einem Kescher werden die kleinen 6 bis 10 cm langen Lachse vom Boot des Potsdamer Instituts für Binnenfischerei aus in die Stepenitz gesetzt. Hier im Fluss haben sie gute Bedingungen.
Die Stepenitz hat die Besonderheit, dass sie für Brandenburg mit eigentlich der sauberste Fluss ist.
Erklärt Institutsmitarbeiter Steffen Zahn. Seit fast 25 Jahren läuft das Projekt zur Wiederansiedlung des Lachses in der Prignitz, nachdem er vor über 100 Jahren aus der Region verschwunden ist. Unter anderem, weil die Wasserqualität damals so schlecht war. Der heutige Nachwuchs kommt aus Dänemark und bleibt zunächst einige Zeit in der Region.
Die Jungfische, die bleiben etwa 1 bis 2 Jahre hier im Fluss und wandern dann ab ins Meer, bis in den Nordatlantik, bis nach Grönland durchaus, verbleiben dort 1 bis 4 Jahre und kommen dann als Laichfisch zurück.
Ohne menschliche Hilfe geht's also noch nicht. Ein Zwischenziel haben die Projektbeteiligten aber im Blick. Ulrich Thiel vom Landesanglerverband.
Dass wir von dem Zukauf von Besatzmaterial unabhängig werden wollen in den nächsten Jahren. Das heißt, wir fangen ja die Rückkehrer und vermehren die auch.
Geangelt werden sollten sie aber nicht, sagt Ulrich Thiel.
Weil der Gegenwert, wenn man das ausrechnet, was wir hier an Aufwand haben für den Besatz, dann kostet ein Lachsrückkehr, der hat den Gegenwert von etwa 1000 Euro. Und das ist zum Aufessen einfach viel zu viel.
Außerdem sollen sich die Lachse in der Prignitz vermehren und nicht auf dem Teller landen.
Also die Prignitzer Lachse lieber anschauen statt essen. Aus Groß-Pankow, RBB-Reporter Björn Hase-Wendt. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.